Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aber doch kommt jetzt hier eine sehr interessante Studie, auch im Preprint-Bereich.
Oder im Moment häufig auf einem Preprint-Server.
Preprint-Server.
In Preprint-Servern.
Preprint-Server.
Im Verlauf der Pandemie sind sie zu Ehren gekommen, Vorabveröffentlichungen auch als Preprints bezeichnet. Wir stellen heute den Mann vor, der die Idee hatte für den allerersten Preprint-Server. Außerdem geht es bei uns um die Frage, wie schnell nachhaltig erzeugter Wasserstoff einen Beitrag für unser Energiesystem leisten kann. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Preprint-Server sind Internetplattformen, auf denen Fachleute aus der Wissenschaft ihre Forschungsergebnisse in Form von Vorabveröffentlichungen für Kolleginnen und Kollegen frei zugänglich machen können, bevor die Arbeit formal veröffentlicht ist in einem Fachmagazin. Diese Angebote haben die Wissenschaft fairer und auch effektiver gemacht. Der allererste Preprint-Server, das war archive.org. Und der Mann, der die Idee dazu hatte, ist Paul Ginsberg. Für seine Arbeit erhält er nun am Montag den neu geschaffenen Preis der Einstein-Stiftung zur Förderung von Qualität in der Forschung. Anneke Meyer hat mit ihm gesprochen.
It's hard even for me to remember, but there were no smartphones. A few people even had primitive cell phones. There was no World Wide Web.
Keine Smartphones, Mobiltelefone in ihrer primitivsten Form sind unverschämt modern und das World Wide Web gibt es auch noch nicht. Anfang der 1990er Jahre braucht Information noch um einiges länger dafür, um die Welt zu gehen. Paul Ginsberg, jetzt Physikprofessor an der Cornell University in New York, ist damals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Los Alamos National Laboratory in New Mexico.
We did have the Internet. The Internet is the low level.
Was es schon gab, war das Internet in seiner einfachsten Form. Und es gab E-Mails. Innerhalb der Physik wurden E-Mails damals zunehmend wichtiger, um miteinander zu kommunizieren.
Wichtigster E-Mail-Inhalt: Ergebnisse noch unveröffentlichter Studien. Natürlich liest man die Fachartikel in den einschlägigen Zeitschriften, aber der Publikationsprozess und insbesondere die zugehörigen Gutachten dauern lange. Manchmal zu lange. Die sogenannten Preprints werden in der Physik schon damals innerhalb der Community geteilt. Bis in die 80er Jahre meist per Post oder Fax. Papierkopien werden für alle zugänglich in Universitätsbibliotheken ausgehängt. E-Mails beschleunigen diesen Prozess beträchtlich, aber
wozu das führte, war ein unbeabsichtigt unfaires System. Manuskripte wurden vor der Veröffentlichung nicht mit allen geteilt, sondern nur mit den Leuten, deren E-Mail-Adresse man hatte. Dadurch entstand eine privilegierte In-Group, die Neuigkeiten immer zuerst wusste und dementsprechend Vorteile für ihre eigene Forschung hatte. Es war einfach nicht gerecht.
Die entscheidende Idee kommt Paul Ginsberg im Sommer 1991. Ein Kollege erzählt von einer anstehenden Reise, auf die er eigentlich nicht gehen möchte, weil er befürchtet, wichtige Preprints zu verpassen. Seine damals noch sehr beschränkte Inbox könnte voll laufen, während er keinen Zugriff auf seine E-Mails hat.
Und ich erinnere mich, wir saßen da mit einer Gruppe von Physikern und ich meinte, wir machen es einfach falsch. Wir sollten einen zentralen Aufbewahrungsort einrichten, auf den jeder jederzeit Zugriff hat.
Er spricht mit anderen über die Idee, diskutiert, welche grundlegenden Funktionen so ein Aufbewahrungsort erfüllen muss. Er macht sich einen Plan und dann ans Werk.
Das ursprüngliche System aufzusetzen hat tatsächlich nur ein paar Nachmittage gedauert und dann war es fertig. Ich glaube, es war der 14. August 1991. Und eine der Überraschungen war von Anfang an, dass daraus etwas wurde, was ich nie gedacht hätte.
Der erste Preprint-Server ist geboren. Ein Manuskript etwa alle 3 Tage, 100 Stück im Jahr, eine Sammlung von Arbeiten aus dem Bereich der Hochenergiephysik. Das war es, womit Paul Ginsberg ursprünglich gerechnet hat. Die Erwartung wird von Tag 1 an übertroffen.
It receives something every day and it just instantly grew in purview.
Jeden Tag werden Manuskripte abgelegt. Die Reichweite wächst schnell.
Already in the
Im Herbst 1991 fing es an, dass mir Forschende aus Entwicklungsländern, damals aber auch aus der ehemaligen Sowjetunion, E-Mails schrieben, um mir zu danken. Sie hatten über ihre Universitäten keinen Zugriff auf die teuren Fachzeitschriften. Über die Preprints konnten sie trotzdem wissen, was in ihrem Feld passierte. Das war sehr ermutigend, denn genau das war ja die ursprüngliche Absicht gewesen, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen.
Bald kommen Preprints aus anderen Forschungsbereichen auch jenseits der Physik dazu. Eingereichte Manuskripte werden nicht auf Herz und Nieren geprüft. Es wird lediglich sichergestellt, dass es sich tatsächlich um eine wissenschaftliche Arbeit handelt. Dafür setzt Paul Ginsberg von Anfang an auf selbstlernende Algorithmen. Das macht den Prozess so schnell und so erfolgreich. Als das World Wide Web 1993 für die Öffentlichkeit frei zugänglich wird, ist Paul Ginsbergs Preprint-Server eine der ersten Webseiten, die in den USA online gehen. Heute sind Preprint-Server aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche fachspezifische Ableger wie MedArchive oder BioArchive sind nach dem Vorbild von Archive entstanden. Das Original ist und bleibt aber am erfolgreichsten und am größten. Inzwischen sind dort über 2 Millionen Manuskripte hinterlegt. Die Seite zählt mehr als 2 Milliarden Downloads. Das Aussehen und die Funktionalität des Dienstes haben sich mit der Zeit verändert. Die Grundidee ist die gleiche geblieben: Forschung besser zu machen, indem Wissen transparent und fair geteilt wird.
Anneke Meyer war das über den Archive-Gründer Paul Ginsberg. Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft, vor allem wenn er hergestellt wird mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen, per Elektrolyse von Wasser und nicht wie heutzutage noch üblich durch die Reaktion von Wasserdampf mit Erdgas. Denn im Gegensatz dazu entsteht bei der Elektrolyse kein Kohlendioxid, kein Klimagas. Die Frage ist bloß, wie schnell können denn die Produktionskapazitäten für diesen sogenannten grünen Wasserstoff hochgefahren werden. Dazu ist heute eine Studie erschienen im Fachmagazin Nature Energy. Und daran beteiligt war auch Dr. Falko Ückert vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert. Herr Ückert, bevor wir darüber sprechen, wie schnell grüner Wasserstoff einen Beitrag zur Energieversorgung leisten kann, wüsste ich zunächst doch gerne, wie Sie das Potenzial einschätzen. Also was kann dieser Energieträger leisten in der nahen Zukunft?
Also in der nahen Zukunft, da denke ich zunächst mal an die Energiekrise und an die nächsten 2 Jahre. Und in den nächsten 2 Jahren wird es leider so sein, dass der grüne Wasserstoff noch keinen oder kaum einen Beitrag leisten kann. Ich würde aber gerne über das, Sie hatten auch nach dem Potenzial gefragt, über das langfristige Potenzial, die langfristige Rolle vom Wasserstoff noch was sagen. Denn wir sind uns alle sicher, die Wissenschaft ist sich sicher, die Industrie, die Politik, Wasserstoff ist ein notwendiger Bestandteil, ein unverzichtbarer Bestandteil eines klimaneutralen Energiesystems. Etwa 10-30% von einem klimaneutralen Energiesystem, von einer klimaneutralen Energieversorgung werden in Zukunft Wasserstoff, vor allen Dingen grüner Wasserstoff sein.
Und welche Segmente haben Sie da besonders im Auge? Also in welchen Anwendungen würde grüner Wasserstoff denn zuerst zum Einsatz kommen?
Am wichtigsten sind die Anwendungen, in denen der grüne Wasserstoff wirklich unverzichtbar sind. Und die Anwendungen sind dann ganz spezifisch in der Industrie die Produktion von Primärstahl, die Produktion von Ammoniak und die Produktion zum Beispiel von Kunststoffen. Und beim Transport, vor allen Dingen der Langstreckentransport, der Flugverkehr, wo wir vor allen Dingen wasserstoffbasierte synthetische Kraftstoffe verwenden werden, dann der Schiffsverkehr und die Rolle ist ein bisschen unsicherer, aber sicher wird der grüne Wasserstoff auch noch eine Rolle im Straßenverkehr, das heißt bei den Trucks, beim Langstreckenfrachtverkehr haben.
Jetzt muss grüner Wasserstoff aber erst einmal hergestellt werden. Mithilfe der Elektrolyse, die Wasser spaltet in die beiden Elemente Wasserstoff und Sauerstoff, im Grunde genommen eine alte Technologie. In Ihrer Veröffentlichung haben Sie sich nun angeschaut, wie schnell die entsprechenden Kapazitäten der Elektrolysegeräte aufgebaut werden können. Zu welchem Schluss sind Sie denn dabei gekommen?
Zunächst möchte ich sagen, dass zwar der Prozess bekannt ist, schon lange, etwa 150 Jahre, und gleichzeitig die Technologien, die wir heute anschauen, sind neu. Das heißt, das großindustriell zu machen, das ist wirklich etwas Neues, das sich bisher nicht gelohnt hat und jetzt erst durch den Klimaschutz auf den Tisch kommt. Und Sie hatten jetzt gefragt, wie schnell das gehen kann. Nun ja, dadurch, dass wir dann noch relativ am Anfang stehen mit der Technologie. Und zwar einerseits, weil die aktuellen Anlagen und die aktuellen Elektrolyseure noch relativ klein sind und noch relativ teuer sind und noch nicht serienmäßig gefertigt werden. Und andererseits, weil die insgesamt installierte Kapazität noch sehr, sehr gering ist, wird das noch einige Jahre dauern.
Das heißt, wenn wir darüber sprechen, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, wo sehen Sie denn da den limitierenden Faktor? Eben bei der Herstellung durch die Elektrolyse? Oder geht es auch darum, dass wir überhaupt nicht genug Strom haben aus Sonne und Wind, um genug Wasserstoff als Energieträger erzeugen zu können?
Also der Engpass liegt bei beidem. Wenn die Elektrolysekapazitäten jetzt so schnell wachsen wie die besten Technologien in der Vergangenheit, und das waren im Energieraum, waren das Windkraft und die Solarphotovoltaik, dann schaffen wir es, nur etwa 1% der Endenergienachfrage in 2030 der EU mit grünem Wasserstoff zu decken. Wenn man jetzt den dafür notwendigen erneuerbaren Strom anschaut, dann sind die notwendigen Wachstumsraten nicht so groß, weil wir einfach mit Wind und Solar schon viel weiter sind. Und gleichzeitig wird Wind und Solar zu dem Rückgrat des zukünftigen klimaneutralen Energiesystems. Das heißt, viele Anwendungen konkurrieren um diesen grünen Strom. Und der grüne Strom selbst wird auch lange Zeit noch knapp bleiben, mindestens die nächsten 10 Jahre, wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre, sodass hier ein weiterer Engpass entsteht.
Wie ließe sich denn das Wachstum beschleunigen auf dem Sektor des grünen Wasserstoffs?
Die große Herausforderung hierbei ist, dass der grüne Wasserstoff heute noch nicht wettbewerbsfähig ist. Und deswegen bedarf es einer sehr aktiven Politik. Und die aktive Politik besteht aus mehreren Säulen. Eine ist der CO2-Preis, der ist allerdings heute noch nicht hoch genug. Solange das noch der Fall ist, brauchen wir die zweite Säule sowieso. Und das sind komplementäre technologiespezifische Maßnahmen. Das können zum Beispiel ganz einfach Quoten sein. Deutschland plant eine E-Kerosin-Quote, also wasserstoffbasierter synthetischer Kraftstoff, von 2% im Flugverkehr in 2030. Und die dritte Säule ist, dass die Politik und die ReguliererInnen stark koordinieren müssen. Die große Herausforderung beim Wasserstoff ist, dass wir hier versuchen, einen neuen Energieträger einzuführen. Ein neuer Energieträger bedeutet, dass wir gleichzeitig das Angebot von grünem Wasserstoff hochfahren müssen, dann die Infrastruktur und die Nachfrageseite transformieren. Und hier muss die Politik in Deutschland, aber auch international Planungsprozesse etablieren.
Sie hatten die Konkurrenzsituation schon erwähnt auf dem Energiemarkt. Für die Elektrolyse von Wasser wird Strom benötigt. Strom wird aber auch in großen Mengen gebraucht, wenn wir in den kommenden Jahren im Pkw-Bereich auf E-Fahrzeuge umstellen wollen. Entsteht hier bei der Produktion von grünem Wasserstoff genau eben solch eine Konkurrenzsituation zur Elektromobilität zum Beispiel?
Ja, das gilt allgemein. Grüner Strom ist eine Kernressource und eine knappe Ressource in den nächsten Jahren. Und verschiedene Anwendungen konkurrieren darum. Anwendung der direkten Elektrifizierung, wie die E-Mobilität, und Anwendung der indirekten Elektrifizierung, wo man also den Umweg erstmal geht über grünen Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe. Und wenn die Politik hier technologiespezifisch fördern will, dann ist das eine Herausforderung und immer ein Abwägen. Will man die Technologien, die effizienter sind, das sind meistens die der direkten Elektrifizierung, stark fördern, dann droht man Gefahr zu laufen, den Wasserstoffhochlauf ein bisschen zu verschleppen. Wenn man aber zu stark in den Wasserstoffhochlauf geht, dann bremst man vielleicht die direkte Elektrifizierung aus. Also insofern muss man da eine gute Balance finden und das ist auch eine hochpolitische Debatte, die sehr heiß geführt wird. Und eine Sache könnte uns da raushelfen, zumindest mittelfristig, und das ist wieder der hohe CO2-Preis. Der würde nämlich diese komplexen Konkurrenzen marktbasiert steuern können. Dann könnten Marktakteure nur auf Basis von CO2-Preisen entscheiden, wo der grüne Strom am wertvollsten ist.
Sagt Falko Ückert vom PIK zur Zukunft der Wasserstoffwirtschaft in Europa. El Niño ist ein Wetterphänomen, das im Abstand von ungefähr 4 Jahren auftritt. Üblicherweise beginnt El Niño zur Weihnachtszeit, aber dieses Christkind, so die sinngemäße Übersetzung, bringt keine Geschenke, sondern warmes Meereswasser vor der tropischen Pazifikküste von Südamerika. Zu spüren bekommen das zum Beispiel die Fischer, die dann weniger Fang heimbringen. Modellrechnungen sagen vorher, dass El Niño in Zukunft häufiger und auch heftiger auftreten dürfte. Und das könnte dann dramatische Veränderungen bedeuten für Tier und Mensch in den betroffenen Gebieten. Das legt zumindest ein Blick in die Geschichte nahe, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin Science berichtet. Mehr dazu von Dagmar Röhrlich.
Die Knochenlagerstätte von Abrigo de las Escorpiones auf der Baja California ist heute etwa 100 Meter vom Meer entfernt. Dort hat sich unter einer überhängenden Felswand ein ganz besonderes Fossiliendepot gebildet.
Wir finden in diesen Ablagerungen menschliche Artefakte und Knochen mit Brandspuren und Schnittmarken. Wir sind uns auch recht sicher, dass eine Menge Knochen von Raubvögeln stammt. Wir haben 97 Radiokarbon-Datierungen vorgenommen und die ältesten Daten reichen etwa 12.000 Jahre zurück und sie reichen bis in die Gegenwart.
Jack Broughton ist Anthropologe an der University of Utah. Er hat in jahrelanger Arbeit die Fisch- und Vogelknochen in diesen 8 Meter mächtigen Ablagerungen analysiert. Er wollte herausfinden, wie sich die Ökosysteme im Lauf der Zeit veränderten. Dazu zählte er auch die menschlichen Artefakte in den verschiedenen Horizonten. Im nächsten Schritt ging es darum, diese Daten mit dem Auftreten von starken El Niño-Ereignissen zu korrelieren. Dafür zog das Team die Auswertungen der Sedimente im ecuadorianischen Palcacoca-See hinzu. Die Erwartung?
In den El Niño-Jahren ist das Wasser im östlichen Pazifik außergewöhnlich warm. Und dieses warme Wasser verringert die marine Produktivität. Es ist schlecht für das Plankton, was wiederum schlecht für die Fische ist, die das Plankton fressen. Und schlecht für die größeren Fische und die Meeresvögel in der Nahrungskette. Aber dieses warme Wasser lässt auch die Verdunstung steigen und deshalb gibt es dann an Land mehr Stürme und Regen.
Das wiederum sei gut für die Ökosysteme an Land, fährt der Archäologe Tyler Faith vom Natural History Museum of Utah fort. Genau diese Effekte lassen sich in den Tierknochen von Escorpiones ablesen und mithilfe der genauen Datierungen mit den wechselnden Häufigkeiten von El Niño korrelieren. So erkannten die Forscher Kipppunkte.
Wir stellten fest, dass die Tierwelt bei mehr als 5 großen El Niño-Ereignissen pro Jahrhundert ganz anders aussah als bei weniger als 5 großen Ereignissen. Sobald also dieser Kipppunkt auftrat, wechselte die Fauna in eine Phase mit geringer mariner Produktivität und hoher Produktivität an Land.
Genauer? War El Niño selten wie in der Zeit vor 5000 bis 7000 Jahren, war die marine Tierwelt sehr vielfältig. Traten wie vor 2900 Jahren 5 oder mehr El Niños innerhalb eines Jahrhunderts auf, nahm die Vielfalt an Fischarten ab, während die der Landvögel zulegte. Die Artenzusammensetzung veränderte sich dramatisch und die Artefakte verraten, dass die Menschen reagierten. Sie zogen sich von der Küste ins Hinterland zurück, weil nun doch die Lebensbedingungen besser waren. Für den Archäologen Daniel Sandwise von der University of Maine, der an der Studie nicht beteiligt war, ist die Arbeit seiner Kollegen von großer Bedeutung.
Es war sehr aufregend zu sehen, dass sie El Niño nutzen konnten, um die Veränderungen in der Fauna zu verstehen. Soweit ich weiß, gibt es neben Escorpiones keine zweite Stätte, die so gute Informationen über diese Veränderungen in den vergangenen 12.000 Jahren auffasst. Also in der Zeit, in der sich die Menschen von kleinen Gruppen mobiler Jäger und Sammler zu großen, sesshaften Zivilisationen entwickelten, die von der Nahrungsmittelproduktion abhängig sind.
Dieser Blick in die Vergangenheit sei wichtig, um zu verstehen, wie die Veränderungen in den Ressourcen das Überleben der Menschen prägten. Und er könnte dabei helfen, sich darauf vorzubereiten, was El Niño in den kommenden Jahrhunderten anrichten könnte. Denn würde der Kipppunkt heute erreicht, wäre die Fischerei zumindest stark bedroht und damit die Nahrungsgrundlage vieler Menschen.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit dem Wetterphänomen El Niño. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Erste Klimakipppunkte könnten schon Ende des Jahrzehnts erreicht werden. Als Klimakipppunkte gelten Veränderungen von prägenden Strukturen der Umwelt, die durch den Klimawandel angestoßen werden und ab einem gewissen Punkt unumkehrbar sind. Ein internationales Team von Klimaforschern hat untersucht, ab welchem Maß der Erderwärmung verschiedene dieser Kipppunkte erreicht würden. Laut ihrer Studie im Fachjournal Science könnten bereits bei einer Erderwärmung von durchschnittlich 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter 4 Prozesse die Kippschwelle überschreiten. Erstens das Abschmelzen des grönländischen und zweitens des westantarktischen Eisschildes, drittens das Absterben tropischer Korallenriffe und viertens das Auftauen der Permafrostböden in arktischen Regionen. Aktuellen Entwicklungen nach könnte eine Erderwärmung von 1,5 Grad bereits im Jahr 2030 erreicht werden.
Das Hirn von Neandertalern entwickelte sich langsamer als bei modernen Menschen.
Das berichtet ein Forschungsteam des Dresdner Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Science auf Basis von Experimenten. Die Forschenden übertrugen Mäusen und Gehirnorganoiden, die im Labor aus menschlichen Stammzellen gezüchtet wurden, die Neandertaler-Version eines bestimmten Gens. Das Gen steuert die Bildung von Neuronen. Den Erkenntnissen nach besitzen moderne Menschen eine nur minimal veränderte Variante dieses Gens. Doch damit läuft die neuronale Entwicklung schneller ab. Das legt nahe, dass sich der moderne Mensch auch dank höherer kognitiver Fähigkeiten gegen die Neandertaler durchsetzte.
Spezielle Kunststofffolien können Viren abtöten.
Unter anderem Influenza und Coronaviren. Forschende der Queen's University Belfast haben die sich selbst desinfizierenden Folien entwickelt. Sie bestehen aus Polypropylen, das zusätzlich Nanopartikel aus Titandioxid enthält. Werden die Folien weißem Neonlicht ausgesetzt, das typischerweise einen geringen Anteil ultravioletter Strahlung enthält, bilden sich durch photochemische Effekte an der Oberfläche Sauerstoffradikale. Diese zerstören das Erbgut von Viren, wenn sie damit in Kontakt kommen. Solche Folien könnten in Krankenhäusern zum Beispiel als Material für Vorhänge, Schürzen und Abdecktücher eingesetzt werden, um die Viruslast in Räumen zu reduzieren.
Neuronen von Vögeln arbeiten effizienter als die von Säugetieren.
Zumindest, wenn es um den Energieverbrauch geht. Laut einer Studie im Fachmagazin Current Biology benötigt der Stoffwechsel von Vogelneuronen 3-mal weniger Glucose. Forschende der Ruhr-Universität Bochum nutzten bildgebende Verfahren und Simulationsrechnungen, um den Glucoseverbrauch von Vogelhirnen zu ermitteln. Dabei stießen sie auf den überraschend niedrigen Energiebedarf. Vor 6 Jahren hatte eine Studie gezeigt, dass das Gehirn eines Vogels deutlich mehr Nervenzellen enthält als ein gleich großes Säugetiergehirn. Das brachte die Frage auf, wie schaffen die Vögel das, ein so dicht gepacktes Gehirn mit ausreichend Energie zu versorgen? Was den Stoffwechsel im Vogelhirn derart effizient macht, ist noch unklar.
Esel wurden nur einmal domestiziert.
Das haben Forschende der University of Oxford auf Basis von Genstudien herausgefunden. Sie untersuchten das Genom von 207 heutigen Eseln aus aller Welt und zudem alte DNA aus Knochenfunden. Einige davon waren bis zu 4000 Jahre alt. Computermodelle halfen, die genetischen und geografischen Abstammungslinien der Esel nachzuzeichnen. Die Analysen ergaben, dass Esel weltweit nur einmal domestiziert wurden, und zwar vor rund mehr als 7000 Jahren in Ostafrika. Von dort aus gelangten die Hausesel später nach Europa und Asien.
Sternzeit, 9. September. Das heimliche Kunstmuseum auf dem Mond. In den kommenden Nächten beleuchtet zum letzten Mal der volle Mond die Documenta 15 in Kassel. Zugleich liegt das Moon Museum auf dem Erdtrabanten im vollen Sonnenlicht. Ein winziges Kunstwerk, das bei der Mission Apollo 12 auf den Mond geschmuggelt worden sein soll. Es handelt sich, so heißt es, um eine daumennagelgroße Keramikkachel. Auf ihr sind verkleinerte Zeichnungen von John Chamberlain, Forrest Myers, David Novras, Klaas Oldenburg, Robert Rauschenberg und Andy Warhol eingraviert. Vom Moon Museum gibt es mehrere Stücke auch auf der Erde. Die Künstler haben Muster gezeichnet, eine Linie, Mickey Mouse und ein männliches Glied. Die Kachel befindet sich angeblich hinter einigen Schichten Schutzfolie an einem Bein der Landefähre namens Intrepid, unerschrocken. Sie blieb nach dem Rückstart der Astronauten zurück. Ob sich das Moon Museum tatsächlich im Ozean der Stürme auf der linken Seite des Mondgesichts befindet, lässt sich nicht genau sagen. Angeblich hat ein Ingenieur das Stück Keramik kurz vor dem Start an dem Landebein der Kapsel befestigt. Am Tag des Starts will der Künstler Forrest Myers ein Telegramm aus Cape Canaveral bekommen haben. Ihr seid drauf, alle Systeme sind go. Diese Mitteilung ist mit John F. unterschrieben, was ein Pseudonym sein dürfte, in Anspielung auf Präsident Kennedy, ohne den es kein Apollo-Programm gegeben hätte. Ob die kunstvolle Geschichte stimmt oder nicht, wird sich erst herausstellen, wenn Menschen wieder zum Mond fliegen und an der Landefähre einfach nachsehen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann das Sondertreffen der EU-Energieminister zu den hohen Energiepreisen.
An Malaria sterben vor allem Kinder. Doch nun gibt es Mosquirix.
Das ist ein Meilenstein. Das gab es vorher noch nie. 100 Jahre Malaria-Impfstoffforschung haben bisher 0,0 gebracht und jetzt gibt es das.
Es ist nicht die einzige Innovation, an der geforscht wird.
First of all, it's very important, you know, to stress very crystal clearly that mosquitoes that we release here in Burkina Faso were not gene-driven mosquitoes.
Das muss man betonen. Das sind keine Gene-Drive-Moskitos. So weit sind wir noch nicht. Wir haben noch kein fertiges Produkt, keine perfekt genmodifizierte Mücke. Wir sind dabei, das Produkt zu entwickeln.
We don't have a final product yet. Just building the product.
Mensch gegen Mücke. Der Kampf gegen Malaria geht in die nächste Runde. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.